Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich melde mich zurück aus Milano mit einer weiteren Sondersendung von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, aufgezeichnet am Montag, dem 16. Februar 2026. Mich beschäftigt nach wie vor die Münchner Sicherheitskonferenz und ich möchte in diesem kurzen Beitrag auf einen für mich wesentlichen Punkt zu sprechen kommen, der allerdings in der medialen Bearbeitung jetzt vor allem auch in Deutschland, aber auch in der Schweiz, für die Schweiz ist das natürlich auch relevant, in welche Richtung sich da die EU bewegt, außenpolitisch. Das hat einen großen Einfluss auch auf unser Land. Aber es ist nicht nur den Journalisten nicht bewusst, es scheint auch den Konferenzteilnehmern nicht ganz klar gewesen zu sein oder nach wie vor nicht klar zu sein, was eigentlich der Kern der Differenz ist zwischen den Vereinigten Staaten und den tonangebenden Ländern in der Europäischen Union. Ist ja nicht so, dass die EU hier einen Konsens hätte, Staaten wie Ungarn, Staaten wie die Slowakei oder Tschechien haben eine andere Position als das, was wir da an der Münchner Sicherheitskonferenz gesehen haben. Aber diese Differenz, diese außenpolitische Differenz zwischen den USA und der Europäischen Union mit Blick auf den Ukraine-Krieg, das ist für mich der ganz entscheidende Punkt. Und wir haben das in aller Deutlichkeit noch einmal hervortreten sehen in den Schlussbemerkungen des zurückgeholten Ex-Präsidenten und Vorsitzenden Wolfgang Ischinger, der durch die Tagung geführt hat und am Schluss ein paar Bemerkungen anfügte. Und da ist vor allem ein Satz hervorzuheben, an dem kann man eigentlich alles festmachen. Er sagt, vom Ausgang des Ukraine-Kriegs hängt das Schicksal Europas ab. Das ist also das Vokabular der obersten Hubraumklasse. Das Schicksal Europas hänge vom Ausgang des Ukraine-Kriegs ab. Und daraus leitet er ab, es sei extrem wichtig, noch mehr Druck, noch mehr Sanktionen, noch mehr Widerstand gegen Russland zu leisten. Und das ist die Veranschaulichung der Position, die unwidersprochen in München sich durch alle Beiträge gezogen hat. Auch US-Außenminister Rubio hat diesen Punkt jetzt nicht in der aus amerikanischer Sicht wünschbaren Klarheit angesprochen, wollte dieses Schlachtfeld nicht auftun. Also die Position des EU-Mainstreams, wie er da in München zutage getreten ist, einmal mehr besagt, Russland ist ein ganz gefährlicher, imperialistischer Aggressor und eine Bedrohung nicht nur für die Ukraine, sondern auch für viele andere Länder, ja für ganz Europa, wenn nicht für den Westen insgesamt. Also Russland als diese Gegenwartsgefahr, die um jeden Preis, koste es, was es wolle, zurückgedrängt, zurückgeworfen werden müsse, daran gehindert werden müsse, im Ukraine-Krieg ihre Ziele zu erreichen. Denn das ist dann die Vorstufe nur für weitere Eroberungen. Putin als völkerverschlingender Unhold im Kreml, jetzt etwas überspitzt in dieser Drastik, expressionistisch würden Sie es nicht sagen, aber das denken Sie. Demgegenüber sagen die Amerikaner, und sie sagen es auch wörtlich, Trumps Chefunterhändler Steve Witkoff hat das wiederholt betont, Russland ist keine Gefahr für Länder außerhalb der Ukraine. Russland ist nicht per se eine aggressive Macht, sondern aus der Konstellation des Ukraine-Konflikts in eine Position der Aggression oder wie die Russen sagen würden, der Gegenaggression gedrängt worden. Aber der entscheidende Punkt ist, die Amerikaner, diese Regierung, sie sieht Russland nicht als die Gefahr und entsprechend natürlich auch hängt vom Ausgang des Ukraine-Kriegs auch nicht das Schicksal des Westens ab. Und das Problem, das wir haben, ist natürlich, dass die Medien auch in der Schweiz, aber vor allem auch in Deutschland, und Deutschland ist ein ganz wichtiges Land, weil Deutschland ist eine alte Scharnierstelle, ein altes Gleichgewichtsmoment in dieser West-Ost-Beziehung, auf diesem westöstlichen Divan. Aber die deutschen Medien, die Mainstream-Medien sowieso, aber auch die oppositionellen Medien, die neuen Medien, die da entstanden sind in den letzten Monaten und Jahren, die haben sich absolut auf die Seite der Ukraine geschlagen und sind auch der Auffassung, dass eben von Russland diese zerstörerische Gefahr ausgeht. Und darüber findet nicht einmal im Ansatz eine Diskussion statt in der Europäischen Union. Und das ist natürlich für sich genommen etwas sehr Gefährliches. Denn von der Beantwortung dieser Frage, was ist eigentlich von Russland zu halten, wie hältst du es mit Putin? Je nachdem, wie man diese Frage beantwortet, hat das ganz einschneidende Konsequenzen auf die Politik. Und diese Außenpolitik ist ja dann immer auch gleich Innenpolitik, Wirtschaftspolitik, man sieht das ja. Das hat ja gewaltige Auswirkungen, wenn man versucht, Russland wirtschaftlich zu isolieren. Das führt ja eigentlich zur Selbstisolierung, indem man bei sich aufgrund der Energiepotenz Russlands die Kosten hochtreibt. Also diese Frage ist ja eine absolute Gretchenfrage. Wie beurteilt man Russland? Sieht man so wie die Amerikaner, keine Gefahr für Länder außerhalb der Ukraine? Oder sieht man so wie Wolfgang Ischinger und die Münchner Sicherheitskonferenz? Und das ist sozusagen der europäische, der deutsche Mainstream, dass eben Russland diese gewaltige Gefahr ist. Und bevor wir diese Frage beantworten, einfach mal die Feststellung, darüber diskutiert man gar nicht. Ja, es ist gefährlich, darüber zu diskutieren. Denn wenn Sie darüber diskutieren und die falsche Antwort geben, nehmen Sie den Fall des Schweizer Obersten Jacques Beau, dann landen Sie auf der Sanktionsliste. Also die Diskussion ist verboten. In diesem Bereich ist die Demokratie ausgeschaltet in der Europäischen Union. Das muss man einfach nüchtern hier im Neonlicht festhalten. Und ich finde es nach wie vor unabhängig davon, zu welchen Schlüssen man kommt. Ich finde es ein kollektives Versagen der deutschen Medien, auch anderer Medien, Großbritannien, in Frankreich, ist ein kolossales kollektives Versagen, dass die Medien nicht darauf drängen, wenigstens die Diskussion zu führen. Sie könnten ja sagen, für uns ist klar, Putin, der Kreml, Russland ist die absolute tödliche Bedrohung, die es unter allen Umständen zu entschärfen gilt. Sie müssten sich ja gar nicht die amerikanische Sichtweise zu eigen machen. Aber das große Problem besteht zunächst einmal darin, dass darüber gar nicht diskutiert wird. Und das ist natürlich ein Muster, das wir in der Europäischen Union, leider auch in der Schweiz, in den letzten Jahren immer wieder gesehen haben. Über die ganz entscheidenden Fragen findet keine ergebnisoffene Diskussion statt. Und darum können auch die Ergebnisse dieser angeblichen Diskussionen, die gar keine Diskussionen sind, nicht überzeugen. Nehmen Sie die Klimathematik. Auch da war Widerspruch faktisch verboten. Corona. Jeder, der dagegen gehalten hat, wurde sofort weggedrückt. Im Krieg in der Ukraine hat sich das Ganze noch mehr verstärkt. Da sind dann tatsächlich Sanktionen ausgesprochen worden, sind Leute in Acht und Bann versetzt worden. Und das allein ist im Grunde der größte Vorwurf, den man an einer Tagung wie die Münchner Sicherheitskonferenz machen kann. Aber diese Münchner Sicherheitskonferenz findet ja auch nicht im luftleeren Raum statt, sondern sie findet in einem Debattenraum statt. Und diesen Debattenraum prägen die Medien. Und Entschuldigung, da sind die Journalisten einfach Feiglinge. Sie getrauen sich gar nicht, hier eine andere Sicht nur schon therapeutisch, prophylaktisch einzustreuen, sondern man unterwirft sich vorauseilend dieser dogmatischen Position, die natürlich eine Folge der Tatsache ist, dass diese Länder, diese Staaten, die wir angesprochen haben, Kriegspartei gegen Russland sind. Und wenn du Kriegspartei bist, bist du nicht mehr wahrheitsfähig? Bist du auch nicht mehr denkfähig außerhalb dieser Kriegslogik. Und das ist das ganz große Problem Nummer eins. Man diskutiert nicht über die wichtigsten Fragen und an dieser Münchner Sicherheitskonferenz ist auch nicht diskutiert worden, aber es ist dafür diese Position sehr schön kristallklar auch im Schlussvotum von Wolfgang Ischinger zutage getreten. Jetzt sehen es die Amerikaner ganz anders. Die Amerikaner sagen, ihr liegt völlig falsch. Ist im Grunde eine Verblendung, ist ein Irrweg, auf dem ihr euch befindet. Und Trump sagt auch, nicht Putin, sondern Zelensky ist das größte Hindernis auf dem Weg zum Frieden. Auch darüber ist jede Diskussion in der EU verboten. Und es ist kein Geheimnis, ich neige zur Sichtweise der Vereinigten Staaten von Amerika. Ich glaube, Witkoff und Trump haben recht. Ich glaube, Ischinger, Merz, Macron und wie sie alle heißen, haben nicht recht. Aber am Ende des Tages weiß auch ich nicht, was in den Hirnwindungen der Kremlführung letztlich passiert. Und Großmächte sind immer gefährlich. Und der Appetit kommt mit dem Essen. Darum ist es wichtig, natürlich die eigene Verteidigungsfähigkeit aufzubauen, dass ein möglicher Aggressor schon gar nicht auf dumme Ideen kommt. Aber es gibt so viele Argumente, die überhaupt nicht touchiert werden, die überhaupt nicht nach vorne gebracht werden, die eben diese EU-Sicht auf den Konflikt, die polemologische Sicht oder die dämonologische Sicht widerlegen. Und für mich ist, einmal ganz abgesehen davon, wie man sich in dieser Debatte entscheidet, ist zunächst einmal die Tatsache festzuhalten und als Problem zu erkennen, dass keine Diskussion darüber bei uns stattfindet. In den USA haben Sie eine Diskussion. Wenn Sie ein Wall Street Journal lesen, dann sehen Sie dort Positionen, die die Haltung der Amerikaner, der amerikanischen Regierung hinterfragen. Und es gibt solche, die sie bestätigen, die sagen, sie liegen richtig. Aber wir müssen auch die intellektuelle Redlichkeit haben, zu sagen, wir wissen es am Ende des Tages auch nicht wirklich, was dann die innersten Ziele des Kremls sind, ob die Russen ehrlich sind, ob sie lügen oder nicht. Ich neige zur Sicht der Vereinigten Staaten von Amerika, weil ich glaube, es ist auch die pragmatische und friedensermöglichende Sicht. Ich glaube, dass es im Interesse auch der EU-Staaten liegen würde, sich für einen Frieden einzusetzen und die eigenen Feindbilder einer Revision zu überzeugen, zu unterziehen, sich zu fragen, ob man eigentlich richtig liegt mit diesen Positionen, die ja von Anfang an unwidersprochen, und die Diskussion war von Anfang an verboten. Ich habe es ja gesehen, ich habe es ja selber gemerkt, in deutschen TV-Programmen. Wenn du da im Februar, März 2022 eine alternative Sichtweise dargelegt hast, bist du einfach nicht mehr eingeladen worden. Das ist die Situation der Cancel Culture in Deutschland. Und jetzt in der Schweiz können sie hier frei argumentieren. Es ist natürlich auch verspannt und verpeilt und vermoralisiert. Aber sie haben immerhin noch eine Diskussion. Aber in Deutschland, in anderen Ländern haben sie diese Diskussion nicht, diese ernsthafte außenpolitische Auseinandersetzung. Und das ist meines Erachtens der absolute Knackpunkt, mit dem man sich jetzt auseinanderzusetzen hat. Und der ist an der Sicherheitskonferenz zutage getreten. Es gibt ganz massive Unterschiede in der Beurteilung der Weltlage durch die Vereinigten Staaten von Amerika, durch Trump und seine Kollegen und durch die Europäische Union. Wem traut man eher? Das ist mal die entscheidende Frage natürlich für die Richtung, die man hat, aber vor allem noch wichtiger aus, ich sage jetzt mal, demokratischer oder führungstechnischer Sicht, wie kommt man überhaupt zu einer Entscheidung, wie findet man eigentlich eine richtige Außenpolitik, die können Sie nur finden, wenn Sie eine echte Auseinandersetzung haben. Und das ist das Beelendende, dass wir die nicht haben. Und weil wir diese Positionen, diese Auseinandersetzungen nicht haben, überzeugen mich eben auch diese Resultate nicht. Und weil wir diese Diskussionen nicht haben, steigt auch der Dogmatismus. Das Repressionsklima wird härter, wird frostiger, weil eben diese EU-Kreise gar nicht daran interessiert sind, diese Diskussion zu führen. Das ist die verpasste Chance von solchen Münchner Sicherheitskonferenzen. Aber wir wollen ja hier nicht einfach nur jammern und mit dem Finger auf diese Exponenten zeigen. Ich bin Journalist, wir können die Welt auch nicht retten. Oder es hängt auch nicht das Schicksal der Menschheit vom Zustand der Zeitungen ab. Aber die Journalisten haben hier eine wichtige Verantwortung, ganz entscheidend. Sie müssen dafür sorgen, dass gegen diese Unterdrückungstendenzen der Obrigkeit die freie Diskussion möglich bleibt. Und im Grunde müssten die deutschen Journalisten jetzt auf die Barrikaden steigen, wenn sie da hören, wie einer nach dem anderen von Stoltenberg über eine grüne Diskussionsteilnehmerin und andere bis hin zu von der Leyen und britischen Politikern. Überall kommt die freie Rede unter Druck, überall werden Argumente, Arsenale quasi angelegt, um Zensurmaßnahmen zu rechtfertigen. Ja, wir müssen die Wahrheit schützen, wir müssen die Information schützen, wir müssen uns wehren gegen die Desinformation, wir müssen uns wehren gegen die sozialen Medien. So sprechen die Monopolisten, die keine Konkurrenz wollen. So reden Leute, die gemerkt haben, dass es einfacher ist zu verbieten, als zu leisten und zu überzeugen und zu debattieren. Und das ist die Gefahr, die aktuell akut ist, die man beobachten kann. Und dies ist wichtig, jetzt auch im Rückblick auf so eine Konferenz im Auge zu behalten. Man kann sich immer sagen, ja, solche Konkurrenzen, das ist Warmluft, das ist Eitelkeit, das ist ein Schaulaufen der Überforderten und der Leute, die in den Seilen hängen. Stimmt ja alles auch ein bisschen. Aber diese Konferenzen sind natürlich auch Spiegelbild des Mainstreams, der Etablierten, der regierenden Kreise. Und ich glaube, was da jetzt gefehlt hat, und was so krass fehlt in der Öffentlichkeit, wenn ich nach Deutschland schaue, wenn ich da die Fernsehsendungen mir zumute, ist ja ein Zumuten, ist ja, freiwillig macht man das nicht mehr, dann fehlt eben hier die Auseinandersetzung und es fehlt der journalistische Druck von außen und das ist das Versagen der grossen Verlagshäuser, von Spiegel, Süddeutsche, auch im Springer Verlag, sie machen sich schlecht. Aber in diesen außenpolitischen Fragen ist man viel zu zaghaft, ist man selber viel zu dogmatisch, ist man viel zu obrigkeitshörig. Gerade die Journalisten, die sich doch als so rebellisch und widerständig hier immer wieder gerne zur Schau stellen, das ist wichtig. Rede und Gegenrede. Und eine Politik ist nur so gut wie die Auseinandersetzung, die ihr vorausgegangen ist. Wir haben keine Auseinandersetzung über die Außenpolitik. In der entscheidenden Frage, wie beurteilst du Russland? Was ist das für eine Gefahr oder eben keine? Für wen eine Bedrohung? Von dem hängt alles ab. Aber darüber redet niemand. Das ist der große schnaubende Elefant in der Mitte des Raums. Und das ist einmal mehr an dieser Sicherheitskonferenz vorgeführt worden. Aber wir sehen jetzt immerhin klarer, auch wenn es vielleicht den Beteiligten nicht so bewusst ist, möglicherweise ist es ihnen bewusst, aber sie reden nicht so gerne darüber, das ist der entscheidende Kern der Auseinandersetzung. Die Amerikaner sehen in Russland keine primäre Bedrohung für die zivilisierte, für die westliche, für die demokratische Welt, sondern sie sehen in Russland einen potenziellen Partner, einen Handelspartner, einen wichtigen, gleichberechtigten Player auf der Weltbühne. Und es geht darum, für die Amerikaner diesen Krieg jetzt hinter sich zu bringen. Sie sehen einen Zelensky als Hindernis, sie sehen natürlich auch eine EU als Hindernis, sagen das aber aus diplomatischer Zurückhaltung nicht, weil sie die Europäer auch nicht brüskieren wollen über alle Maßen. Während aber die EU eine ganz andere, eine gegenteilige Sicht einnimmt, ohne allerdings die Mittel zu haben, dann natürlich auch diese sehr auf Konflikt kodierten Sichtweise nachzuleben und die Russen dann entsprechend auch in die Mangel zu nehmen. Das wäre selbstmörderisch, wenn man sich auf so etwas einlässt. Also auch hier, Sie sehen, je länger Sie darüber nachdenken, finden Sie immer noch mehr Argumente, warum diese EU-Position, warum diese Position, die an der Münchner Sicherheitskonferenz für völlig widerspruchsfrei ausgegeben wurde, warum diese Position letztlich nicht überzeugen kann. Und darum ist eben auch die These von Wolfgang Ischinger am Schluss meines Erachtens falsch. Ist eine Verblendung, da verrennt man sich, da steigert man sich in etwas hinein. Ist doch Unsinn zu behaupten, vom Ausgang des Ukraine-Kriegs hängt die Zukunft Europas ab. Das ist doch kompletter Unsinn. Das stimmt doch nicht, meine Damen und Herren. Genauso wenig, wie es gestimmt hat, dass man gesagt hat, die Freiheit Deutschlands wird am Hindukusch verteidigt. Also man muss hier aufpassen, dass man nicht von einer Hysterie, von einer Klima-, Corona- und Russland- und Putin-Hysterie in eine neue Hysterie hineingeht. Und warum kommt man eigentlich immer wieder an diesen Punkt der Hysterien, der Übersteigerungen, wo man sich dann im Hinterher wieder fragt, wie konnte man es überhaupt so weit treiben? Das kommt eben daher, weil keine Diskussion stattfindet, weil keine Auseinandersetzung stattfindet, weil eben in diesem ganz wichtigen Bereich die Demokratie in Teilen der Europäischen Union narkotisiert ist. Und anstatt sich quasi selbstzufrieden die Schuhe abzuputzen, an denen, die eben nicht teilnehmen an dieser Sitzung, müssten solche Konferenzen geradezu versessen darauf sein, die Dialektik, den Widerspruch, die Auseinandersetzung zu ermuntern. Und das müssten auch die Journalisten tun, das müssten die Regierenden tun. Sie müssten sagen, ich bin zwar überhaupt nicht Ihrer Meinung, aber Sie müssen sie bringen, und zwar in der härtesten und klarsten Form überhaupt, nur damit ich dann wieder gezwungen bin, mein Argument überzeugend darzulegen. Der Wille zum Überzeugen, der fehlt. Aber wir sehen Wille zur Dominanz, zum Abstellen von Diskussionen, und das ist einfach ein Kennzeichen einer Verliererkultur. Das ist das Zeichen, das ist das Merkmal einer Elite, die das Selbstvertrauen verloren hat, die letztlich aus dem letzten Loch pfeift, die dann eben zu solchen autokratischen oder pseudo-autokratischen Methoden greift. Dies vielleicht noch als ein paar hoffentlich klärende Nachbetrachtungen zur Münchner Sicherheitskonferenz. Ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bin sehr gespannt, was Sie davon halten. Was habe ich vergessen, was habe ich ausgelassen? Bitte schreiben Sie mir, kommentieren Sie das. Ich schaue mir das sehr gerne an und komme dann bei Gelegenheit darauf zurück. Merci vielmals und einen schönen Tag.